Niki. Niki. Nicole.
Ja.
Was ist denn mit dir bitte?
Sorry, ich bin so im Wien-Modus.
Weibesübungen und Verkehrserziehung. Der Podcast. Mit Valerie Hack und Nicole Mack.
Herzlich willkommen zurück.
Hallo, hallo, hallo.
Directly from Vienna.
Niki und ich, wir haben einen Ausflug gemacht.
Genau, gestern haben wir den Podcast Folge 6, sage ich jetzt ganz bewusst, 6 und nicht 6, mit Ingrid Mack aufgezeichnet. Der kommt dann in 2 Wochen und heute zeichnen wir Folge 5 auf.
Richtig, und weil es so schön ist, sind wir gleich in Wien geblieben und machen das Ganze von Wien aus.
Genau, und ich bin wie gesagt völlig im Wien-Flow. Ich liebe Wien, also unsere Bundeshauptstadt ist einfach einzigartig. Gestern hat es leider voll geregnet. Jetzt haben wir Wien nicht auskundschaften können, wie wir ursprünglich vorgehabt haben, aber wir waren sensationell essen. Und dann haben wir so eine tiefe Befriedigung gehabt. Wir haben gestern festgestellt, dass das Essen das Sex des Alters ist.
Und haben es dann korrigiert von Alter auf Alltag.
Ja, genau. Wollte man dann nicht auf uns sitzen lassen. Aber so richtig gut angegessen sind wir gestern um 21 Uhr ins Bett gefallen.
Und haben hervorragend geschlafen.
Genau.
Richtig. Du, apropos, weil wir ja jetzt in Wien sitzen und das jetzt habe ich das Gefühl, generell alle wieder ein bisschen beginnen auszukundschaften und zu genießen, wieder wegzufahren. Hast du schon Urlaubspläne gemacht?
Ja, habe ich. Ich fahre mit meinem Sohn, seinem Freund und einer Freundin nach Italien. Gleich einmal am Ferienbeginn, relativ am Anfang. Ein paar Tage.
Ja, sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Fährst du generell gern auf Urlaub oder bist du eine, die auch einfach gern daheim ist?
Ich bin sehr, sehr gerne zu Hause. Ich genieße meinen Garten total und ich finde, wir haben es ja bei uns auch sehr schön. Also Wels, Oberösterreich, man ist in kürzester Zeit im Seengebiet. Und meine Eltern haben einen Pool und so, also das ist eigentlich ganz, ganz fein, ja. Aber nichtsdestotrotz liebe ich das schon, die andere Kultur, das andere Essen, die Sprache, das Flair, das Meer. Haben wir bei uns jetzt nicht. Und jetzt war es wie gesagt, letztes Jahr überhaupt nicht möglich. Und jetzt haben wir heuer schon gesagt, dass wir wollten eben nicht wegfliegen, weil ja immer noch alles ein bisschen komplizierter ist. Jetzt haben wir gesagt, fahren wir mit dem Auto und sollte irgendwas sein. Keine Ahnung, bricht die Delta-Variante über uns auf die Gache. Kann man relativ schnell und unkompliziert mit dem Auto wieder heimfahren.
Ja, das stimmt.
Wie schaut es bei dir aus, Urlaubspläne?
Du, im Sommer eigentlich immer weniger, weil wir dann doch immer relativ viel mit unserem Pferdesport immer Hochsaison haben im Sommer. Dementsprechend ist es dann eher immer so, vielleicht, dass man dann im Herbst irgendwas einfällt. Aber noch keine Pläne, ganz gemütlich.
Spannendes Thema ist ja immer, und deshalb machen wir ja Podcast, nicht, dass wir euch erzählen, was wir im Urlaub machen. Wir haben ja ein bisschen einen Bildungsauftrag, hoffentlich.
So sehen wir uns das, zumindest.
Ja, wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr seht es auch so. Geht es natürlich auch Urlaub und Beziehungen, ein heikles Thema. Viele können gar nicht nur mit einem Partner in den Urlaub fahren. Die nehmen sich immer Freunde mit, dass sie sich nicht zu zweit miteinander auseinandersetzen müssen. Und im Urlaub kommen ja immer sehr oft Beziehungsprobleme auf, weil man verbringt sehr viel Zeit miteinander. Beide fahren voll gestresst, ja. Ja,
man ist ja ein bisschen aus diesem Alltagsschema heraus, genau, dass man sich ja so herrlich gewöhnt hat.
Genau. Also oftmals fährt man wirklich voll gestresst in den Urlaub, weil man halt noch davor noch voll viel gearbeitet hat, ja. Und dann will man sich einerseits entspannen, andererseits verlangt aber jetzt, ich nehme jetzt mal den Mann her, der will sich entspannen, der hat viel gearbeitet, voll gestresst, hat er sich jetzt verdient. Dann erwartet vielleicht die Frau, dass er Zeit mit dem Kind verbringt, weil er vielleicht sonst relativ wenig zu Hause ist, beziehungsweise auch Zeit für sie hat. Jetzt musste er aber vielleicht einmal ein paar Tage oder einmal ein, 1-2 Tage runterkommen, Oder auch die Frau, die dann sagt, ja, aber gut, hallo, ich habe mir auch Urlaub verdient. Ja, da fangen schon so die ersten Krisengespräche an.
Hast du selber mal irgendwelche Erfahrungen gemacht im Urlaub, die irgendwie nicht so prickelnd waren?
Ja, die traust mir fast gar nicht sagen. Ich war ja sehr lange verheiratet und ich war in den Flitterwochen Schatten meiner selbst.
In den Flitterwochen? Klar.
Ja, spannend, okay,
spannend.
Oder? Ja, spannend. Wenn wir jetzt nicht so genau ausführen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, was da passiert ist. Da hat ja alles angefangen. Ich habe ja selber ein massives Burnout gehabt mit Depressionen und Panikattacken. Und das hat in den Flitterwochen eigentlich so richtig angefangen. Ja, man kennt das Phänomen, man entspannt sich und dann wird man plötzlich krank. Körperlich, also physisch oder psychisch. Mhm. Und in diesem Fall kam bei mir der absolute Zusammenbruch. Das war damals auf Mallorca. Ich sage jetzt noch ganz kurz, wie das Buch heißt, falls wen interessiert. Ist ein Ratgeber. Heißt, ich will alles und noch mehr. Und ich habe ihn geschrieben unter dem Pseudonym Maria Peters. Und da habe ich meine ganze Geschichte zusammengefasst, wie ich in dieses Burn, also wie sich das Burnout bei mir aufgebaut hat, wie dann am Ende die Erschöpfungsdepression stand und die Panikattacken und wie ich wieder herausgekommen bin. Kurze Eigenwerbung. Ja, ja, es war auf Mallorca und es hat angefangen eben mit massiven Panikattacken. Ich habe am Anfang geglaubt, ich habe einen Herzinfarkt, ja, wie das so sehr oft so ist bei Panikattacken. Können wir mal einen eigenen Podcast drüber machen über Ängste und so, glaube ich. Das ist, da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Bin dann im Krankenhaus gelandet und es war wirklich ein Desaster. Und noch dazu haben wir noch nie so lange Urlaub gebucht gehabt. Das waren 21 Tage. Ich schwör's dir, die 21 Tage waren für mich wie eine Folter, weil ich wollte nichts anderes als heim.
Okay.
In meine gewohnte Umgebung.
Bist du prinzipiell, das schlägt bei mir immer was an, bist du ein Heimweh-Mensch an sich?
Ja, okay. Ich mag gar nicht so lange in Urlaub fahren, weil ich einfach wirklich wahnsinnig gern zu Hause bin. So eine Woche, 10 Tage, ja maximal 14 Tage, ja, wenn man jetzt weiter wegfliegt oder so. Aber 3-4 Wochen, meine Eltern, die fahren zweimal im Jahr voll lang weg, das könnte ich nie. Wochenlang, ja. Das ist nicht meins. Weil ich mag auch jede Jahreszeit irgendwie, so wie es bei uns ist, muss jetzt nicht im Winter fliehen. Aber wurscht, auf jeden Fall war das da der totale Zusammenbruch und der Urlaub war natürlich für alle eine volle Katastrophe, ja. Sowohl für meinen Ex-Mann als auch für meinen Sohn leider, weil ich bin wirklich ausgefallen und dann im Bett gelegen, ja. Also, so viel zum Thema, was alles im Urlaub passieren kann. Und dann ist die Partnerschaft natürlich, ja, sehr gefordert.
Ja, und es müssen selber ja nicht immer gleich Panikattacken sein natürlich, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Mhm, genau. Natürlich, bei den meisten sind es Kleinigkeiten. Der eine will dahin essen gehen, der andere da, der eine will sich mit dem Mietauto Dinge anschauen, Sightseeing machen, der andere will aber am Strand liegen und entspannen. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man vorab einmal die Erwartungen bespricht. Was erwartest du dir vom Urlaub? Was erwarte ich mir vom Urlaub? Das haben zum Beispiel wir immer früher so gemacht.
Und dass man dann vielleicht einfach einen Konsens findet und sagt, genau, wir sind 7 Tage unterwegs, wir könnten 4 Tage lang am Strand liegen und entspannen die ersten 4 Tage und die nächsten 3 Tage oder so in die Richtung, macht man Ausflüge, macht Sightseeing, macht Städtebesichtigung, fährt mit dem Auto durch die Gegend zum Beispiel.
Genau, die goldene Mitte, wie es ja sehr oft so ist, dass man Kompromisse treffen muss in Beziehungen, in Partnerschaften. Und ja, was natürlich auch für viele Herausforderungen ist, ist die Kommunikation dann plötzlich, die dann sehr üppig ausfällt im Urlaub, weil man redet viel mehr miteinander.
Man hat auf einmal einen ganzen Tag lang Zeit, miteinander zu reden und nicht nur vielleicht beim Frühstück und dann beim Abendessen, sondern auf einmal muss man ja irgendwie den ganzen Tag auch mit Gesprächen mehr oder weniger ausfüllen.
Und so viel Zeit miteinander verbringen, dass man dann oft auch merkt, im Urlaub, eigentlich geht mich der andere total an. Dann kommen die ins Überlegen und sagen, will ich, also da kann ja was nicht stimmen, wenn ich so viel Zeit mit meinem Partner verbringen kann und dann gehen wir mal voll auf die Nerven. Ja. Sex ist auch ein Thema im Urlaub. Durch die Entspannung, also ich habe auch immer die Erfahrung gemacht im Urlaub, also bei mir oder auch bei meinem Partner, ist man entspannter, man hat mehr Zeit. Stress ist ja totaler Lustkiller, wie wir wissen. Dann hat man aber das Kind mit.
Mhm. Was macht man mit dem Kind?
Genau, sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob man das nicht vielleicht einmal dann gibt es oft gar keinen Sex, dann ist einer angefressen, ja, oder es ist grundsätzlich dann da schon wieder ein Spannungsthema da. Ob man das Kind nicht vielleicht, da muss man halt ein bisschen kreativ werden, muss man sagen, okay, gut, am Abend in der Nacht wollen wir jetzt keinen Sex, weil das Kind schläft im selben Zimmer, dann kann ich vielleicht das Kind untertags in Betreuung geben, in so einen Kinderclub. Muss man halt da was einfallen lassen.
Genau, ja? Richtig. Also es gibt für alles wieder Möglichkeiten und Lösungen. Man muss sie sich nur ausmachen und miteinander drüber reden.
Genau. Da reden wir jetzt von normalen Partnerschaften und Themen, die es in ganz normalen Beziehungen gibt. Mhm. Dann gibt es aber auch noch toxische Partnerschaften. Mhm. Ein Thema, über das wir heute auch reden wollen.
Ja, und ich würde einfach wahnsinnig gern in dieses Thema einsteigen mit einem Begriff, den ich letztens mitbekommen habe, den ich irgendwie ganz spannend finde im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen. Also ja. Toxisch ist ja, hat ja an sich jetzt nichts Positives an sich. Ja. Und dann ist mein Wort letztens untergekommen, das nennt sich Lovebombing.
Genau. Wir erklären es jetzt noch einmal ganz kurz, was toxische Beziehungen sind. Toxische Beziehungen werden als toxisch bezeichnet, wenn sie wehtun, wenn sie unglücklich machen und auf Dauer auch krank, physisch und psychisch. Wir sprechen da heute auch ein bisschen über den Narzissmus. Der ist natürlich auch da ein ganz, ganz großes Thema und Narzissmus kommt gar nicht so selten vor. Ich habe in der Praxis auch einige Klientinnen, die aus narzisstischen Partnerschaften kommen. Gibt es aber auch natürlich Frauen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Und weil du jetzt Lovebombing ansprichst, Walli, vielleicht magst du das mal erklären, was ist Lovebombing? Wird dem Narzissmus zugeordnet?
Wird dem Narzissmus zugeordnet und ist was, also Narzissmus ist ja eher was mehr Männer betrifft, eine Persönlichkeitsform, die mehr Männer betrifft als Frauen, das muss man, glaube ich, einfach vorweg einmal gleich sagen. Männer, die Lovebombing betreiben, sind quasi oft die Prinzen am weißen Pferd.
Genau.
Die daher galoppieren mit wallender Mähne, sowohl das Pferd als auch der Reiter. Und die dich überschütten mit Aufmerksamkeit, mit Geschenken, mit Liebe, mit Komplimenten.
Mit Anerkennung.
So, dass man wirklich glaubt, ich habe ihn gefunden, den Prinzen, der endlich mir das gibt und das zugesteht, was ich verdient habe. Ja? Der ist jetzt endlich derjenige, der es erkennt und mich damit überschüttet. Und mit überschütten meinen wir wirklich, wirklich überschütten. Da ist jetzt nicht die Rede von, der kommt mit einem Strauß Blumen an, ja? Und mit einer Flasche Wein und sagt dir, dass du hübsch aussiehst und dass du ein schönes Kleid hast oder ähnliches. Mhm. Ja? Das sind Dinge, das ist ja sowieso, also das ist ja mal quasi Nulllinie. Da fängt es ja erst einmal an. Ja? Aber dieses Überschütten, dieses fast schon erschlagen werden, ja? Das ist dieser Begriff Lovebombing. Und der könnte vielleicht schon ein bisschen ein Indiz geben.
Genau. Es geht ja heute auch darum, unter anderem ein bisschen aufmerksam zu machen, ein bisschen die Sinne vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren, genau. Weil sehr, sehr viele Frauen ganz schnell da reinschlittern. Natürlich. Wir werden auch dann den weiblichen Narzissmus erklären. Es gibt also mal den offenen Narzissten, also den man relativ, nicht so schnell, aber wenn man sensibilisiert ist, schneller erkennt, oder den verdeckten Narzissten. Der verdeckte Narzisst hat ein anderes Bild, der fällt eher in eine Opferrolle, ja, also da hat man eher das Gefühl, der hat wenig Selbstbewusstsein. Vielleicht sollte man überhaupt mal den Narzissten erklären an sich, ja. Der Narzisst ist ein Mensch, der keine bis ganz wenig Empathie hat für den anderen. Das versteckt er aber ganz gut, indem er anfangs wahnsinnig charmant sein kann. Ein Narzisst, das sind sehr oft Menschen in Führungspositionen, die ein mächtige Menschen, die ein ganz starkes Auftreten haben. Also es wird zum Beispiel, wenn man jetzt berühmte Persönlichkeiten hernimmt, nur dass man sich ein bisschen vorstellen kann, werden so Personen hergenommen wie zum Beispiel der Silvio Berlusconi oder ganz, ganz früher Hitler. Ja. Und die können einen, ich meine nicht umsonst bewegt, der abertausende Menschen, ja, Politiker, wie gesagt, Manager und so weiter, die kommen in einen Raum und erfüllen den Raum charismatisch, können Komplimente machen, sind wahnsinnig aufmerksam. Ja. Die Frauen fallen denen wirklich, die gehen denen total auf den Leim, weil die so auftreten haben. Dabei haben sie eigentlich sehr wenig Selbstbewusstsein.
Und sie fangen dann an, sozusagen sehr überzogene Ansprüche zu entwickeln und zu kommunizieren, ja, um aber auch immer die eigene tiefe innere Unsicherheit damit sozusagen zu überdecken oder davon abzulenken. Genau. Narzissten sind in Wahrheit im tiefsten Inneren etwas, was man sehr schwer zu Gesicht bekommt, ja, aber im tiefsten Inneren ja unglaublich unsicher.
Genau, wahnsinnig unsicher. Das wird eben damit kompensiert durch dieses überschwängliche Auftreten. Ja. Narzisst braucht wahnsinnig viel Anerkennung. Genau aus dem Grund ist er ja so, weil dann fallen ihm alle irgendwie zu Füßen und liegen ihm zu Füßen und bewundern ihn. Ja. Der will immer bewundert werden.
Er ist ja unglaublich leistungsstark. Also es ist ja nicht so, dass ein Narzisst nichts leisten würde.
Genau,
ja?
Genau, sehr ehrgeizig und auch sehr oft sehr gut aussehend, weil die wahnsinnig viel Zeit investieren auch in ihr optisches Erscheinungsbild.
War der Offene?
Das war der, genau. Und der verdeckte Narzisst ist eher so, dass er sich klein macht, ja, so versteckt und dass er gerne in einer Opferrolle ist. Jetzt erkennt man den nicht so. Entstehen tut der Narzissmus in den ersten 3 Jahren durch eine Bindungsschwäche meistens zur Mutter, weil die Hauptbezugsperson ist. Das heißt, wenig Liebe, wenig Urvertrauen, wenig Bindung zur Mutter. Das ist meistens, oder es ist auch ein Elternteil-Narzisst, Vater oder Mutter. Das hat auch sehr oft damit zu tun. Muss nicht nur Vater und Mutter sein, wenn eine sehr starke Bezugsperson, wie zum Beispiel Großeltern, da ein Narzisst ist, kann das auch sein. Ja? Hat wenig mit Genen zu tun, weiß man heute. Sondern, wie gesagt, nur mit dem Fehlen, mit der fehlenden Liebe, die dem kleinen Kind gegeben, Aufmerksamkeit, Anerkennung, ja, Lob, du bist gut, so wie du bist, aber auch mit Überbehütung. Also die Helikoptereltern, die Kinder überbehüten und denen alles abnehmen und das Kind quasi, erziehen das Kind zu einem Narzissten.
Das
du
kann man
bist
ja genau
der
so
Beste,
genau.
Ja, du bist der Schönste, du kannst alles. Eh gut, eh wichtig,
ja.
Aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Genau, also das eine ist quasi eine Bindungsstörung, aus der der Narzisst entstehen kann und das andere ist eine Erziehungsgeschichte sozusagen, wodurch auch Narzissmus entstehen kann.
Genau.
Jetzt haben wir zuerst gesagt, prinzipiell ist es so, dass eher Männer zu Narzissmus neigen. Ja? Es gibt aber auch natürlich Fälle vom weiblichen Narzissmus, ja? Hat in vielen Dingen natürlich ganz viele Parallelen. Ja, dass auch hier Frauen sehr, sehr auf ihr Äußeres aus sind, sozusagen, und da ganz, ganz großen Wert darauf legen.
Ja, genau. Also er hat sehr viel auch mit Perfektionismus zu tun. Diese Frauen verstecken sich hinter einer total perfektionistischen Maske. Perfekter Schein nach außen, aber innen totale Depression und Leere, ja, dahinter. Fantasien über die eigene Großartigkeit dienen sozusagen als Schutz gegen die Unsicherheit und nicht hübsch oder liebenswert zu sein, ja. Also ganz, ganz starke Selbstzweifel, aber wieder auch nach außen hin der perfekte Schein.
Genau, da ist es so, dass diese Frauen unglaublich hohe Ansprüche stellen, ja, vor allem auch an das Umfeld. Ja. Aber auch da ist es wieder so, dass sie in Wahrheit immer von innen heraus auch die Angst haben, selber den Ansprüchen nicht genug zu werden.
Genau. Jeder Narzisst hat auch einen Co-Narzissten.
Mhm. Es muss ja wen geben, der ihn anhimmelt und in seinem Narzissmus unterstützt. Das ist ja auch mitunter der Grund, warum narzisstische Beziehungen oder Beziehungen, wo ein Partner oder eine Partnerin narzisstisch ist, oft sehr, sehr lange, ich sage jetzt einmal nach außen gesehen, wahnsinnig gut funktionieren.
Ja. Der Co-Narzisst ist, hoppla, heute schon gegen das Mikro. Der Co-Narzisst ist ein Mensch, der ein starkes Helfersyndrom hat. Mhm. So sucht sich ja der Narzisst seinen Co-Narzissten aus.
Es gibt ja einfach die Co-Narzissten, die brauchen das, jemanden anhimmeln zu können, ja, mhm, und jemanden auf ein Podest stellen zu können. Auch um vielleicht sagen zu können, ja, das ist mein Partner, das ist meine Partnerin, weil sie ja einen auch ein bisschen in ihrem Licht mitstrahlen lassen.
Genau, Narzissten haben auch meistens sehr attraktive Partner, die man eben Co-Narzissten nennt. Ja?
Genau.
Der Narzisst findet sehr, sehr schnell heraus, ist ja wahnsinnig manipulativ, der findet sehr schnell heraus, wo liegen die Schwachstellen an meinem Gegenüber. Sehr oftmals, also nach außen hin auch, attraktive Menschen, aber mit einem sehr geringen Selbstwert.
Mhm.
Und das wiederum nutzt der Narzisst aus, denn da in diese Kerbe haut er permanent voll hinein. Also extremst verletzend. Mit Aussagen, ja, um den anderen einfach klein zu halten. Du genügst nicht, du bist nicht schön genug, du bist nicht gescheit genug, du wirst nie was schaffen. Und diese subtilen Botschaften
sichert ihnen ihre Position.
Genau. Sie wollen ja immer über dem Co-Narzissten stehen.
Genau.
Und diese Aussagen machen natürlich auf Dauer den Co-Narzissten immer noch kleiner. Und der kriegt immer noch weniger Selbstbewusstsein. De facto, weil er manipuliert wird, de facto wird er dem dann hörig, dem Narzissten.
Richtig. Und nachdem es ja, wie in jeder Beziehung natürlich, Höhen und Tiefen gibt, ist es aber so, dass in dem Fall, weil es so viele Tiefen gibt in einer narzisstischen Beziehung, die Höhen umso toller sind.
Mhm, genau. Ja.
Und deswegen diese Co-Narzissten auch umso mehr davon zehren und genau, wieder Kraft tanken.
Ja. Und alles tun dafür.
Genau.
Alles. Um diese kurzen Höhephasen wieder zu haben,
genau,
wo der Aufmerksamkeit wieder spendet, der Narzisst, wo er wieder lieb ist zu mir, wo er mir wieder sagt, dass ich gut bin, so wie ich bin, das findet nur leider sehr selten statt. Ja? Und es wird immer weniger. Je länger die Beziehung dauert, umso weniger werden diese positiven Episoden, die man hat gemeinsam. Weil man hat auch das Gefühl, man genügt dem sowieso nie. Weil man es ja ständig hört. Ob es die Kindererziehung ist, ob es die Arbeit ist, ob es die eigene Intelligenz ist, ob es der Haushalt ist. Ich sage nur, das sind so, also jetzt, ich spreche jetzt von Co-Narzissten als Frau. Man wird dem Narzissten ohnehin nie gerecht.
Das stimmt. In Wahrheit kann man einen ganzen Tag lang auf Händen quasi im Handstand durch die Wohnung laufen oder durchs Haus laufen. Es wird niemals genug sein.
Genau. Und dann kommt die Anerkennung noch dazu. Der Narzisst will ja nicht nur, dass man perfekt funktioniert, sondern dass man ihn auch anerkennt mit jeder Faser meines Herzens zum Beispiel jetzt. Mhm. Ja. Wurscht, was er macht, er ist immer der Größte, der Beste, der Schönste, der Tollste, der beste Vater, der beste Ehemann, der tollste Liebhaber, der gescheiteste Mensch, der ehrgeizigste in der Arbeit und.
Und das ist eben auch auf das Bild, was sie nach außen hingeben.
Perfektes
und deswegen,
Familienbild.
Genau, und das ist das, wo dann ganz oft, wenn nachher dann doch, sollte es passieren, die Beziehung in die Brüche geht, eine Scheidung gibt, wo dann das ganze Umfeld sagt,
zusammenstützt.
Oh Gottes Willen, wie kann es denn das geben? Das war doch die perfekte Familie, die perfekte Ehe. Sie waren so ein hübsches Paar.
Genau.
Das war so toll.
Ich tituliere es immer so ein bisschen als die Rama-Familie. Die hat's, weiß ich nicht, ob du das kennst. Ich glaube, in den 80ern waren es.
Reden wir von der Margarine Rama?
Ja.
Okay.
Gibt es überhaupt noch?
Ich glaube schon.
Ja, wurscht. Ich esse noch Butter. Sie sitzen auf einer grünen Wiese mit einer Picknickdecke. Die Frau hat wallend langes, blondes Haar in Zeitlupe. Er sitzt da, grinst. wie aus dem Ei gepellt, die Kinder ganz artig, beide im wunderschönen Gewand, keiner macht sich dreckig beim Picknick. Und sie kommt dann so her und im Wind weht ihr Haar und du denkst dir, wow, zwei Kinder, ein Bubermädel.
Natürlich.
Diese Familie. Ja.
So perfekt.
Genau, die so perfekte schön. Familie. Und diese Rama-Familie wird nach außen hin permanent transportiert, weil man ist ja der Beste. Man macht seine Frau ja so glücklich.
Mhm.
Man hat die beste Beziehung zu seinen Kindern.
Mhm.
Und wenn dann dieser Schein, ja, oder wenn dieses Bild zusammenstürzt, ist das ein Wahnsinn für den Narzissten.
Mhm, das glaube ich.
Also man verlässt auch keinen Narzissten.
Ja.
Aber er verlässt. Aber wir müssen noch kurz über die Anerkennung, dass man es einem nie recht, genau, so viel Anerkennung kann ich als Frau meinem Mann gar nicht geben. De facto macht er was? Er sucht sich einen Beziehungsausgang. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf.
Weil vielleicht, wenn er, also er ja mehrere Frauen gleichzeitig hat, vielleicht findet er ja dann endlich das richtige Maß an Anerkennung, weil eine alleine kann es ja gar nicht schaffen.
Ja, da sind wir jetzt wieder bei der Psychologie, bei der kleinen Psychologie. Wird niemals funktionieren. Warum? Naja, weil er sich seinen Selbstwert nur selber aufbauen kann. Das kann ihm niemand anderer geben. Deshalb ist der Narzisst sowieso immer unglücklich. Weil wenn er nicht selber, und der Narzisst wird er nie selber erkennen, es gibt ja auch eigentlich keine Narzissten, die zur Psychotherapie oder sonst irgendwo hingehen oder sich Hilfe holen.
Sie sind so gut. Ja. Ja. Die brauchen keine Beratung und keine Hilfe und keinen Psychologen.
Na genau, die wollen ja gar nicht, brauchen nicht an sich arbeiten. Es ist ja auch ganz spannend. Danke, die Wally gibt mir gerade meinen Kaffee. Ist ja auch ganz spannend, wenn man einem Narzissten sagt, weißt du schon, dass du sehr viele narzisstische Züge hast, dass einem dann passieren kann, dass er sagt, ja, und?
Das ist gut so.
Die sind stolz drauf. Nein, das kann wirklich sein. Ja. Also das ist teilweise unpackbar, ja. Also für mich wäre das, wenn mir das wer vorwirft, also ich muss ganz ehrlich sagen, nicht, dass er einen Knopf drückt, aber ich würde mir, boah, was, Wahnsinn, so sieht mich der ja ein bisschen selbst. Die sind ja auch nicht selbstreflektiert.
Das stimmt. Ja. Außer du gibst ihnen quasi, es ist ja, manchmal hat man das Gefühl, das ist ja wie ein Titel, ne? Narzisst, der Schöne, der sich immer in den Spiegel sah, weil er so schön war.
Ja, und das ist ja, wird ja immer verbunden mit mächtigen Menschen.
Mhm, richtig, ja. Und
wer will nicht gerne mächtig sein? Ja,
offensichtlich.
Und Macht ausstrahlen.
Richtig.
Und wiederum, das fasziniert natürlich auch wieder die Frauen. Und wenn man Frauen, ich werde in der Praxis immer gefragt, ja, aber warum passiert mir das immer? Ja, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, dass ich immer wieder einen Narzissten anziehe. Dann muss man da schon einmal hinschauen, wo es beim Co-Narzissten happert, beziehungsweise den zu sensibilisieren, dass er aufpasst, dass nicht das nächste Mal, wenn wieder dieser Traumprinz kommt mit diesem Love-Bombing, was wir eh schon am Anfang erklärt haben, dass man da schon ein bisschen vorsichtiger wird. Ja.
Das ist es ja, es kommt ja, wenn, dann kommt ja der Co-Narzisst zu uns in eine Beratung und fragt sozusagen nach Hilfe, weil auch wenn er es im ersten Moment natürlich meistens selbst nicht erkennt, Co-Narzisst zu sein, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Dafür gibt es Menschen, die mit einem gemeinsam daran arbeiten können, ja. Vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer alles gleich selber wissen, ja. Aber der Narzisst selber wird nicht kommen und sagen, ich bin ein Narzisst, ich möchte bitte gern mich beraten lassen, therapieren lassen, damit es meiner Frau besser geht oder meinem Mann besser geht. Das machen die eher selten.
Eher nicht, nein, weil sie sind eher unfehlbar. Ne?
Genau,
es ist immer sowieso immer der andere schuld.
Genau.
Was beim verdeckten Narzissten auch ganz spannend ist, muss man auch noch dazu sagen, wir ein bisschen hin und her schwenken, weil es mir dann wieder einfällt. Der verdeckte Narzisst, der ist einerseits total lieb, kann aber wahnsinnig aggressiv sein.
Mhm.
Also es kann auch bis hin zu wirklich körperlicher Gewalt gehen. Aber meistens eher verbaler Gewalt. Also
und das aber auch immer hinter verschlossenen Türen zu Hause.
Genau, ne? Genau. Und man hat dann manches Mal wirklich Angst, wenn man, hoffentlich sage ich jetzt nicht das Falsche, sonst explodiert der wieder. Ja? Und dann ist das so, wie das kennt man auch aus ja, Filmen, Geschichten. Hoffentlich kennt man nicht so viele Geschichten privat. Aber wenn die Frau geschlagen wird und nachher sitzt der Mann da, zusammengekauert, weint, ich werde dir das niemals mehr antun, ich liebe dich doch so sehr. Das ist die wahnsinnige Form schon fast. Ja.
Das ist ganz extrem.
Aber
ganz extrem.
Ah ja, aber dann erziehst Handel trotzdem so.
Ja, richtig. Und das ist dann das, wo dann die geschlagenen Partner oder Partnerinnen dann kommen, ihm das ganz lange immer wieder verzeihen.
Genau.
Ja, und dann sagen, nein, aber er macht das doch nur, weil er mich so liebt.
Weil sie unglaublich empathisch sind, die Co-Narzissten, und ganz, ganz viel Mitgefühl eben haben für den anderen und immer wieder helfen wollen. Weil der Narzisst dann sehr oft in die Opferrolle fällt und dann somit wieder den Knopf drückt beim Co-Narzissten. Scheiße, jetzt muss ich ihm helfen, dem geht so schlecht.
Der weil ist so der sagt, arm, genau, der leidet doch
ja,
so.
Ja, der leidet aber auch dann, auch wirklich. Mhm. Der leidet wirklich, weil ja sein Weltbild zusammenbricht.
Richtig.
Ja. Weil er will ja so gar nicht sein, aber er ist es trotzdem. Ja.
Und dann gibt es den Co-Narzissten, der ihn wieder aufrichtet,
genau,
den Narzissten.
Immer und immer wieder. Und solche Beziehungen ziehen sich ja oft echt auch ins Unendliche, weil wenn der Co-Narzisst sich trennen will, der Narzisst ihn nicht gehen lässt. Immer und immer wieder. Die Trennungen machen wir dann gegen Ende noch. Wir plaudern jetzt noch ein bisschen über den Narzisst und über den Co-Narzissten. Da können wir nachher dann noch näher drauf eingehen. Es gibt auch noch das sogenannte Gaslighting, das es dem Co-Narzissten fast unmöglich macht, verbal gegen den Narzissten zu bestehen. Gaslighting heißt, dass der Narzisst zum Co-Narzissten permanent sagt, das bildest du dir ein, das habe ich nie gesagt, wie kommst du darauf? Also das ist nicht, dass er es nicht weiß, aber er gibt manipulativ dem Co-Narzissten das Gefühl, du hast einen Vogel, du spinnst ja. Weißt du, dass du daran schuld bist an dieser Situation? Ja, das kann doch gar nicht sein. Er, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Beispiel bringt, der Co-Narzisst geht einkaufen und kauft sich ein neues Gewand. Ist eh schon unsicher, ja, und zeigt dem Narzisst, seinem Partner, das Gewand und sagt, schau, das habe ich mir heute gekauft, nehmen wir wieder die Frau her, jetzt ein neues Kleid und zieht das Kleid an und dreht und wendet sich und der Narzisst sagt zum Co-Narzissten, okay, naja, es kommt deiner Mama auch passen. Und der Co-Narzisst hat eh schon wenig Selbstwert, ja, ist total verunsichert und auch traurig für die Meldung, ja. Und dann sagt, das merkt dann der Narzisst und dann sagt, war nur Spaß. Und das macht der Narzisst ganz oft, dass er gemeine Dinge sagt und dann aber wieder sofort zurückrudert, indem er sagt, ja, was nimmst denn das alles so ernst? Aber es bleibt aber beim Co-Narzissten hängen natürlich. Und das dann über Jahre, kann man sich dann vorstellen, wie sich der dann fühlt.
Genau so ist es. Ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Immer so diese kleinen Schaufel, die immer wieder nachgelegt werden.
Es gibt da charakteristische Eigenschaften, auch charakteristische Gemeinsamkeiten von narzisstischen Opfertypen. Und zwar haben die den Wunsch, ganz starken Wunsch nach einer sehr starken Person, die das Leben quasi in die Hand nimmt und sie führt. Ja? Und das finden sie am Narzissten. Weil der Narzisst führt ja auch gerne an und der leitet sehr gerne quasi durchs Leben. Und dann haben die auch eine gewisse Bereitschaft, sich unterzuordnen. Und das ist natürlich auch der Nährboden für jeden Narzisst. Das erkennt er auch sofort.
Sofort. Der findet sie sofort, hat sie sofort ausgelost und fängt dann eben meistens, wie gesagt, mit einem Lovebombing an und entwickelt sich dann weiter.
Was auch eine ganz spannende Geschichte ist, ist die Verbindung zwischen Hochsensibilität und Narzissmus. Ja. Der Narzisst hat sehr oft Partner, also Co-Narzissten, die hochsensibel sind, weil die wahnsinnig empathisch sind und ein starkes Gefühl haben, ein Talent haben oder eine Begabung haben bei dem anderen.
Zu empfinden,
genau. Und die sehen quasi ein bisschen hinter die Maske, ja. Weil der braucht viel Liebe. Ja? Der Narzisst würde ja viel Liebe und Anerkennung brauchen. Und darauf stürzt sich zum Beispiel dann auch wieder der Hochsensible, weil der hat dann ein Projekt. Ne? Mhm. Weil der will ja helfen und der will ja für den da sein.
Und hat ja viel Liebe zu geben. Das Problem ist einfach nur, dass der Narzisst endlos viel Liebe brauchen würde.
Genau. Ja. Und dann kommt es aber in eine Co-Abhängigkeit. Ne?
Genau.
Kannst du mal Co-Abhängigkeit erklären, Walli? In Beziehungen? Zum Beispiel?
Co-Abhängigkeit, wie gesagt, ist der Teil des Partners, der sozusagen diese ganzen, ich sage jetzt einfach einmal, Störungen im weitesten Sinn durch sein Zutun ja, auch einfach unterstützt. Ja, das ist jetzt, fängt jetzt bei narzisstischen Störungen an, das fängt an, geht weiter bei zum Beispiel anderen Dingen wie Alkoholismus, mhm. ja, das geht weiter bis zu diversen Abhängigkeiten etc. Das sind einfach Personen, die aus diversen Vorhaben wie zum Beispiel oder Vorwänden sozusagen diese Dinge unterstützen beim Partner oder bei der Partnerin.
Genau. Und das dann wird es toxisch.
Dann wird es toxisch. Dann wird's genau. Auf jeden Fall. Weil in Wahrheit hilft es ja niemandem von genau. den beiden. Aber es ist einfach ein tiefes Gefühl von einer Verbundenheit da. Ja, die einem da einfach immer weiter machen lässt.
Bevor ich jetzt die drei Phasen einer narzisstischen Beziehung, das sogenannte Drama-Karussell, noch dann schnell erklären möchte, will ich unbedingt eine Kollegin von uns vorschlagen. Und zwar ist es die Birgit Untermeier, M-A-I-R geschrieben. Die hat sich wirklich auf Narzissmus und toxische Beziehungen spezialisiert. Die ist für mich eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie kommt selbst aus einer toxischen Beziehung und die hat wirklich ganz, ganz tolle Programme auch anzubieten. Wenn sich da jemand noch näher informieren möchte, gerne auf ihrer Homepage einmal nachschauen. Ja, Drama-Karussell, die Phasen einer narzisstischen Beziehung. Wir haben Phase 1 schon beschrieben, also das war das absolute Love-Bombing. Ja, und die Frau sagt, nie wurde ich so geliebt, nie hatte ich so guten Sex, nie wurde ich so hofiert und auf Händen getragen. Das muss der Mann meines Lebens sein. Und nach einer Weile, wenn die sogenannte Verliebtheitsphase dann einmal abflaut, ja, kommen dann schon diese Gemeinheiten. Man fühlt sich eingeengt, kontrolliert auch, weil der Narzisst kontrolliert ja wahnsinnig gerne, ja.
Mit welchen Freunden, dass man sich treffen kann, mit welchen Menschen, dass man Zeit verbringen darf. Auch ganz subtil, ganz einfach gemacht, dass er einem da einfach einen Floh ins Ohr setzt, dass man sagt, ja, bist du sicher? Also die eine Freundin, ach, weiß ich jetzt nicht, ob das so gescheit ist. So.
Genau, auch Familie. Mhm. Also der Narzisst will einen ja für ihn alleine haben. Und da hast du vollkommen recht, Valerie. Auch das ganze Umfeld wird schön langsam aussortiert und schlecht geredet. Dass der Co-Narzisst sich nur mehr noch auf den Narzissten genau. konzentrieren kann.
Man wird abgesondert.
Mhm. Genau. Ja, dann bröckelt da der Putz, ist ganz schlimm für den empathischen Co-Narzissten, der sich jetzt denkt, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja, mein Traummann, was habe ich falsch gemacht? Weil man hört ja dann schon immer, ja, du bist schuld, weil du, tralala. Dann versucht der Co-Narzisst massiv alles richtig zu machen.
Und bemüht sich noch mehr und will noch mehr gefallen und hält sich da auch, dann auch wiederum noch mehr an die subtilen Dinge, die einem der Narzisst vorgibt, eben wie gesagt, sich abzusondern von den Freunden, von der Familie, von Vertrauenspersonen etc.
Genau. Und dann kommt Phase 3. Entweder engagiert sich dann der Narzisst vermehrt im Beruf, Hobby, also Sport, haut sich da volle Hütte rein, ja, ist fast nicht mehr zu Hause.
Nur wegen dem Sport.
Er flüchtet dann, ja, na, ehrlich jetzt, außerdem braucht er ja auch Zeit für die Beziehungsausgänge dann, ne?
Richtig.
Also, dass er betrügen kann, weil wo, das muss er, dann muss er halt länger arbeiten oder macht er halt mehr Sport.
Also
kann
Sport unter Anführungszeichen.
Ja, auch. Aber die sind auch da sehr ehrgeizig. Also auch die haben auch da entweder wirklich wahnsinnigen Ehrgeiz im Job oder bei allem, was sie tun oder auch im Sport. Oder, und jetzt sind wir da, wo wir vorher hin wollten, er konfrontiert den Co-Narzissten überraschend mit einer Trennung.
Genau, weil der Narzisst trennt sich. Man trennt sich nicht vom Narzissten, der Narzisst trennt sich von einem.
Genau, und der Co-Narzisst steht dann quasi vor dem Abgrund seines Lebens.
Genau, weil Freunde haben wir in Wahrheit dann keine mehr. Genau. Ne? Familie, boah, das muss man, die hat man natürlich, Familie hat man immer, wird man nur mal relativ viel wieder hinbiegen müssen und das aber genau in einer Phase, wo man eigentlich viel Unterstützung bräuchte. Ja, ja. Weil einfach die gesamte Welt zusammengebrochen
genau.
ist.
Genau, und das Allerwichtigste ist bei einer Trennung von einem Narzissten ein ganz gutes Netzwerk und dass die Trennung sensationell vorbereitet gehört. Man muss wirklich, also speziell dann, ist, wenn man verheiratet
ist. Wenn sich der Co-Abhängige vom Narzissten
genau.
trennt.
Ja, ja? Mhm. Okay, mhm. ist nicht so rausgekommen mhm. jetzt. Gut. der Narzisst muss gut planen, wenn er sich vom
Der Narzisst braucht nicht viel planen, weil der macht das relativ knackig.
Ja, also, dass das wirklich gut geplant ist, dass man auch gut informiert ist, weil der Narzisst wird natürlich immer versuchen, der Intelligentere zu sein, weil er gibt mhm. ja dem Co-Narzissten auch das Gefühl, du checkst eh nichts. Ja? Also im Sinne von nicht verstehen, du checkst nichts, sondern du schaffst auch gar nicht einmal eine Scheidung quasi über die Bühne zu bringen. Dass man zum Anwalt geht, dass man sich Psychotherapie oder psychologische Beratung geht natürlich genauso sucht und dass man viele Menschen hat, die einen begleiten, die für einen da sein, die einen unterstützen, die einem auch einmal das Kind abnehmen oder die Kinder abnehmen, weil man mit wahnsinnig viel Kraft braucht. Denn das ist wirklich ein Kraftakt.
Ja, und vor allem die Narzissten geben ja nicht so leicht auf.
Nein.
Weil, wie gesagt, man trennt sich nicht von einem Narzissten. Auch da ist dieses Netzwerk so unglaublich wichtig, weil der Narzisst, er wird wieder kommen. Er wird vielleicht die nächste Ladung Lovebombing bereitlegen, ja, vor der Tür stehen, alles bedauern, mit einem riesengroßen Strauß Rosen oder sonstige. Und da ist dieses Netzwerk so unglaublich wichtig, ja, dem Co-Narzissten sozusagen unter Anführungszeichen zurückzuhalten, ja, und zu sagen, bitte fall nicht wieder drauf ein,
einfach
bitte mach den Fehler nicht nochmal. Genau. Ja. Bleib stark. Ja.
Erinnere dich an die schlechten Zeiten, weil der vergisst genau. ja das wieder.
Genau, natürlich, natürlich.
Und gerade wenn Kinder da sind, wie gesagt, ich habe auch in der Praxis jetzt gerade ein paar Fälle, wo Trennungen anstehen, das zieht sich schon unendlich dahin, weil der Narzisst immer wieder schafft, dass es überzeugt.
Richtig.
Obwohl die Frauen da sitzen, also es sind jetzt in dem Fall nur Frauen, die Co-Narzissten bei mir sind, die da sitzen und sagen, aber vielleicht sollte ich ihm doch noch einmal eine Chance geben. Und die Kinder, es ist ganz oft ein Thema.
Naja, der Narzisst hat sie ja oft jahrelang darauf konditioniert. Ja.
Genau.
Ja. Und deswegen ist es natürlich verständlich, dass auch Co-Narzissten oder Co-Narzisstinnen wieder überlegen, sozusagen zum Narzissten zurückzukehren. Das ist ein total natürlicher Vorgang, darüber nachzudenken. Aber wie gesagt, umso wichtiger ist es, dass wer da ist und sagt, mach es nicht, erinnere dich an die schlechten Zeiten.
Und vor allem erinnere dich, die meisten, die bei mir sitzen, die sind eh schon kurz vor der Erschöpfungsdepression. Mhm. Haben auch schon Panikattacken, alles, also der Körper, die Psyche wehrt sich ja schon mit
alles schreit.
Also fast alle Co-Narzissten sind psychisch krank am Ende vom Tag.
Ja, ja, ja.
Wenn die nicht bald genug aussteigen, werden die krank. Also wirklich körperlich, somatisch, also psychosomatisch.
Ja.
Und das muss man denen wirklich auch in aller Härte sagen, weil wissen sie, wenn sie nicht aufhören und wenn sie nicht aussteigen, sie werden wirklich krank werden. Und in unserer Ausbildung haben wir eine ganz tolle Trainerin gehabt, eine Psychotherapeutin, die gesagt hat, wenn du einem Narzissten begegnest, dann nimm die Beine in die Hand und versuche so schnell wie möglich davonzulaufen. Der wird dich niemals in deinem Leben, niemals, und das muss man auch in aller Härte sagen, jedem Co-Narzissten, er wird dich niemals glücklich machen.
Genau.
Nämlich genau das Gegenteil, unglücklich und krank.
Richtig.
Und ich meine, natürlich muss immer der Klient selber entscheiden, ja. Erst wenn der Leidensdruck enorm ist, steigt
und wir
er
Frauen,
aus.
Also in dem Fall wieder Co-Narzisstin, ja. Wir Frauen wissen, was wir für einen unglaublichen Leidensdruck aushalten können. Mhm. Ja. Auch wir wollen ja nicht das schwache Geschlecht sein. Ja.
Ja.
Auch wir lassen ja unglaublich vieles über uns ergehen, nur um nicht das Gefühl zu haben, schwach zu sein.
Genau. Weil dann würden wir ja auch wieder den Narzissten bestärken, indem er uns jahrelang Richtig. Ja gesagt hat, du bist so schwach und du hältst eh nichts aus.
Mhm.
Ja, mehrere Anläufe, letzten Endes sollte es dann klappen, wie gesagt, mit guter Unterstützung. Wenn ihr da jetzt vielleicht auch Fragen habt oder so, schreibt es uns gerne. Wir leiten da auch sonst gerne weiter, ja. Also es gibt absolute Spezialisten, aber dieses Thema ist trotzdem sehr spannend. Wally, vielleicht jetzt noch ein kleiner aus deinem Nähkästchen geplaudert, hattest du schon mal eine toxische Beziehung?
Also
wissentlich?
Wissentlich?
Naja, vielleicht bist vorher ausgestiegen. Also.
Nein, nicht bewusst bisher.
Du Glückliche?
Ich Glückliche, absolut. Absolut Glückliche.
Ja, mir ist es definitiv passiert, ja. Mhm. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Darum ist mir auch ein Anliegen gewesen, über dieses Thema zu sprechen.
Und Nicole, wie lange hast du mehrere Anläufe gebraucht?
Ja, ja, definitiv. Also der Narzisst kann wirklich umgarnen und überreden und immer wieder und noch einmal und gehen wir noch einmal spazieren und reden wir noch einmal drüber und ein einziges Mal noch und weil ich kann ohne dich nicht sein und du weißt doch, was wir hatten und das ist doch so besonders und das hat doch niemand anderer und weil sie immer wieder auf den Anfang anspielen. Mhm. Erinnere dich doch an den Anfang, das, wie wir so beide gesagt haben, das ist das Nonplusultra. Und mit dem hat man dann den Co-Narzissten immer relativ schnell. Ja, ich bin Gott sei Dank ausgestiegen. Hab das auch beim letzten Mal relativ schnell erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hab das weitergesucht.
Und bist glücklich.
Ich bin glücklich, genau.
Perfekt.
Genau. Ja, in diesem Sinne.
Vielen Dank.
Haben wir noch einen Bildungsauftrag heute?
Oh, ich glaube, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde lang Bildungsauftrag betrieben.
Heute waren wir gar nicht verrückte Hühner, so wie die Ingrid gesagt hat. Ach so, das hört man erst in 2 Wochen. Da muss ein bisschen umdenken. Mhm. Gell? Was machen wir denn heute noch?
Heute ist noch Fußballspiel.
Oh mein Gott. Ma, da gibt es ja so ein tolles Foto von der Valerie. Darf ich es erzählen?
Nein.
Okay, gut, schade. Du hast ja diese, die Valerie hat sich Nippelpätzchen gehalten im Geschäft von.
Wieso fragst du mich
jetzt? Und sagst das jetzt?
Also sag
ja, weil ich nur, was, wir wollten noch lustig abschließen.
Danke dafür.
Aber eher am Quant, also du hast das ja nicht, du hast ja nicht ausgezogen.
Nein, das stimmt.
Außerdem, wir stellen ja das Foto nicht online. Ja.
Das stimmt.
Ich wollte ja nur ein bisschen Kopfkino erzeugen.
Ah, ja, danke.
Was ja das Werbewunderradio.
Okay. Ja, ja, wir werden unser schönes Wochenende noch genießen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und ihr könnt euch wirklich schon drauf freuen auf die Folge 6. Das wird was ganz Besonderes.
Ja, und die Valerie weiß, wovon sie spricht, weil die war wirklich beim nächsten Podcast extrem abgelenkt.
Das stimmt, aber ihr werdet das alles hören.
Genau, bleibt dran. Wir hören uns und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, baba. Ah ja, es war sehr schön.
Es hat uns sehr gefreut.
Weibesübungen und Verkehrserziehung. Der Podcast. Mit Valerie Hack und Nicole Mack.